Platz da, privates Wohnen für Geflüchtete heißt eure Kampagne. Aus welcher Motivation heraus ist die denn entstanden?
Die Motivation ist relativ schnell erzielt. Also zum einen gibt es in Bayern einen faktischen Lagerzwang. Das heißt, Menschen, die hierher geflohen sind und sich im Asylverfahren befinden oder die bereits abgelehnt sind und hier mit einer Duldung leben, sind verpflichtet, in einer Asylunterkunft, sprich in einem Flüchtlingslager zu wohnen. Und das kann man sich vorstellen, dass es Orte sind, die für dauerhaftes Wohnen einfach gar nicht geeignet sind. Und jetzt, wo die Situation so ist, dass wir viele große, ursprünglich als Notunterkünfte eingerichtete Flüchtlingsunterkünfte haben, wo die Leute wirklich teilweise in Turnhallen oder Leichtbauhallen irgendwie teilweise über 100 Leute in einer Halle zusammen wohnen müssen, muss klar sein, dass das keinen Sinn macht. Und das Einfachste und das, was jeder sofort irgendwie sagen würde, ist natürlich, warum könnt ihr nicht in einfach normalen Wohnungen wohnen, wie jeder andere auch? Und das war so das Initial. Und deswegen haben wir diese Kampagne gestartet.
Wie lange müssen denn Geflüchtete in solchen Gemeinschaftsunterkünften leben? Weil Turnhallen, die sind ja nicht mehr so ganz der Regelfall, aber danach wird es auch nicht gleich wirklich viel besser, oder?
Also erstens mal wird es nicht besser. Und das andere mit der Turnhalle, da hast du recht, ist vielleicht nicht der Regelfall, aber wir befinden uns momentan in Bayern in einer ganz schlimmen Situation, was die Flüchtlingspolitik betrifft. Wir sind nämlich in so einer, befinden uns in einer Regressionsphase oder Repressionsphase. Und das heißt, jetzt sind in der Tat weniger Flüchtlinge da, aber das heißt nicht, dass die großen Unterkünfte Geschichte werden, sondern im Gegenteil. Es werden teilweise wirklich diese, vielleicht nicht unbedingt Turnhallen, aber diese Leichtbauhallen aufrechterhalten und eher die kleinen dezentralen Unterkünfte dicht gemacht. Das hat den Hintergrund, dass Bayern sich momentan als Hardliner in Sachen Flüchtlingspolitik präsentieren möchte und man halt denkt, wenn die Leute in solchen Dingern leben müssen, dann werden sie abgeschränkt und entscheiden sich zur freiwilligen Ausreise, was aber noch nie funktioniert hat. Aber in der Situation heißt halt einfach, dass Menschen ganz lange in solchen Dingern wohnen müssen. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, das Asylverfahren selber dauert in der Regel relativ lang. Das heißt, es geht hier nicht um Monate, sondern vielleicht eher in Richtung, das kann auch mal sich über ein Jahr hinziehen. Und es gibt auch viele, wo es einfach deutlich länger ist. Und ich habe ja vorhin schon angedeutet, man muss in diesen Dingern auch wohnen, wenn man zum Beispiel nur eine Duldung hat und abgelehnt worden ist. Das heißt, es gibt ja, also Duldung heißt ja, dass eine Abschiebung ausgesetzt ist, und das kann zum Beispiel sein, wenn man krank ist und in dem Herkunftsland die Krankheit nicht behandelt werden kann. Stellen wir uns mal vor, wir haben einen zuckerkranken Rentner und der müsste in den Kosovo und da gibt es keine adäquate Behandlung. Dann heißt es, um es zu übersetzen, Lager lebenslänglich. Das heißt, er verbringt seinen Lebensabend in der Flüchtlingsunterkunft und hat keine Chance, da rauszukommen. Und das kann doch nicht sein.
Es ist ja mittlerweile durchaus bekannt, dass viele Gemeinschaftsunterkünfte marode sind, überfüllt sind. Du kennst viele recht gut. Kannst du uns da deine Eindrücke schildern?
Naja, also es gibt keine Privatsphäre. Die meisten Flüchtlingslager sind ja nicht irgendwie in Wohnvierteln, sondern befinden sich am Rande von Gewerbegebieten oder wirklich isoliert auf dem Land. Sind meistens umfunktionierte Kasernen oder eigens dafür eingerichtete Container. Mittlerweile eben diese Traglufthallen. Wir sprechen deswegen von Lager, weil sie halt alle Aspekte von Lager haben. Das heißt also, es gibt einen Heimleiter, der quasi Zugang zu allen Räumen hat. Man hat keine Sicherheit. Man lebt in der Angst, dass die Polizei kommt und einen abholt. Man kann nicht frei bestimmen, mit wem man im Zimmer wohnt. Man kann nicht frei bestimmen, was man isst. Es sind halt wahnsinnig viele Einschränkungen und das ist vor allem nichts, wo man auf Dauer leben sollte.
Deshalb habt ihr jetzt auch die Kampagne gestartet, aber auch, weil es durchaus Leute gibt, die Geflüchtete aufnehmen wollen, oder?
Genau. Beim Flüchtlingsrat rufen wöchentlich Leute an und sagen, ich hätte eine Wohnung, da könnte eine Flüchtlingsfamilie einziehen oder mein ältester Sohn ist ausgezogen, ich habe jetzt ein freies Zimmer, da würde ich einen jugendlichen Flüchtling reinnehmen. Die bieten das an und wir müssen immer sagen, super Angebot, geht in Bayern aber nicht und das kann es ja nicht sein.
Was sind denn da die Hürden, die jetzt gerade auch speziell in Bayern dagegen sprechen?
Nee, diese strikte Auslegung eben diese Unterbringung, die einfach besagt, geflüchtete Menschen im Verfahren müssen in der Unterkunft wohnen und dürfen nicht privat wohnen. Da gibt es ein paar Ausnahmefälle, aber die sind wirklich handverlesen und ansonsten haben die Leute einfach nicht die Erlaubnis, das Lager zu verlassen und das ist Wahnsinn. Also ich kenne einen Fall von einer Frau in Zorneding, das ist bei München, die betreut zwei junge Männer aus Somalia, die in einer Turnhalle leben, deren Kinder sind ausgezogen, der hat gesagt, ich hätte zwei Zimmer, ich würde die wahnsinnig gerne rausholen, das ist für die jungen Männer einfach auch der Wahnsinn, die können da keine Hausaufgaben machen, die kommen da nicht zur Ruhe, das ist einfach eine Katastrophe. Geht aber rechtlich nicht. Und ich meine, das versteht doch niemand. Wo ist da der Sinn?
Du hast ja vorhin auch gesagt, Bayern ist da mal wieder besonders restriktiv. Wie sieht es denn da in anderen Bundesländern aus? Gibt es auch positive Beispiele?
Ja, das ist eben, das ist nicht Bayern allein, aber es ist schon ein Sonderweg, den nicht alle Bundesländer so gehen, sondern im Gegenteil, in den meisten anderen Bundesländern ist die private Unterbringung einfach gang und gäbe. Es ist möglich, und sei da zum Beispiel die Stadt Leverkusen in Nordrhein-Westfalen irgendwie als Beispiel genannt. Die haben da, sind ziemliche Vorreiter gewesen im ganzen Konzept, und das Verrückte ist, es ist auch noch billiger. Also diese Unterkunftspolitik, die ist auch teurer, weil man muss ja auch die ganze Verwaltung, da muss ein Heimleiter da sitzen, da muss man, also wenn man zentral die mit Essen versorgt und mit Material und wie auch immer, dann sind es ja alles Verwaltungstätigkeiten, die ja was kosten, und deswegen wird die Unterbringung einfach immer teurer. Wenn ich jetzt irgendwie den Leuten nur die Miete zahlen muss und die in irgendeiner Privatwohnung wohnen, dann ist das einfach natürlich deutlich kostengünstiger.
Wozu führt ihr jetzt aber dieses andere Leben, zu dem die meisten ja gezwungen sind, also so abgeschottet in einem Flüchtlingsheim? Und weshalb wäre es so wichtig, das anders zu machen?
Naja, also zum einen macht Lager krank. Also wir haben ja in unserem Bündnis für die Kampagne auch Refugio. Das ist eine ziemlich etablierte Organisation, die mit traumatisierten Geflüchteten sich beschäftigt und arbeitet. Die können das belegen, dass einfach das Leben in solchen Unterkünften einfach die Leute krank macht, eben weil man unter diesem Druck steht, weil man nicht zur Ruhe kommt, weil man in einer permanenten Stresssituation wohnt. Und das ist natürlich klar, dass das vielleicht für einen vorübergehenden, relativ überschaubaren Zeitraum geht, aber wenn es zu lang dauert, dann werden die Leute krank, und es sind auch Schäden, die dann irreparabel sind, oder zumindest die Leute dann einfach, also wer sagen wir mal 5 Jahre Flüchtlingsunterkunft hinter sich hat, der ist danach auch einfach gezeichnet für sein Leben, das muss man halt so sagen.
Es heißt ja auch immer, ihr müsst euch integrieren, eine Flüchtlingsunterkunft ist nicht der richtige Ort dafür, oder?
Nee, aber das ist ja genau der Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass man sagt, okay, also das ist vielleicht auch ganz interessant, jetzt irgendwie im Rahmen, dass gerade irgendwie das Bayerische Integrationsgesetz irgendwie da vorgestellt worden ist und diskutiert wird. Man sagt zwar, die Leute sollen sich integrieren, aber in den Unterkünften zählt natürlich das nicht. Weil man sagt, solange nicht geklärt ist, ob die Person hier bleiben darf, gilt es zu verhindern, dass sie integriert wird. Also diese Flüchtlingsunterbringung in der Form, wie sie in Bayern praktiziert wird, ist im Prinzip die Verhinderung der Integration, weil man sagt, naja, der darf ja vielleicht oder die darf überhaupt nicht bleiben, deswegen braucht die keine Sprache lernen, deswegen braucht die keinen Arbeitsplatz, deswegen braucht die kein soziales Umfeld, sondern man möchte die quasi in Wartestellung halten, um sie dann quasi in den Augen der Behörden im Idealfall irgendwie außer Landes schaffen zu können, sprich entweder abzuschieben oder die Leute gehen dann selber. Aber wenn jemand 5 oder 6 oder 7 oder noch längere Jahre irgendwie daran gehindert wird und in diesem Lager ist, dann ist er auch für eine Integration in die Gesellschaft einfach nicht mehr wirklich geeignet. Also wir produzieren dort kaputte und gebrochene Menschen. Und das ist verrückt angesichts dessen, dass es in der Bevölkerung durchaus eine große Bereitschaft gibt, Leute unterzubringen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es jetzt irgendwie Leute sind, die ein Zimmer frei haben. Es gibt ja auch zum Beispiel WGs, und dann haben ja auch ganz viele Geflohenen hier Verwandte, die hergekommen sind, weil der Onkel hier ist, weil der Bruder ist oder was, wer auch immer, und der sie liebend gerne aufnehmen würde, und auch das ist nicht möglich. Also das ist einfach verrückt.
Jetzt hast du gerade von dieser Aufnahmebereitschaft gesprochen, merkt ihr aber auch, dass sich da vielleicht doch auch was verändert hat in der letzten Zeit, dass die Willkommenskultur nicht mehr so groß ist und vielleicht doch ein bisschen mehr Misstrauen mittlerweile wieder da ist?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die, also nach dem ganz kurzen Sommer der Willkommenskultur und der Migrationsfreiheit, den wir erleben durften, hat sich ja für alle spürbar das Flüchtlingsthema ziemlich gedreht. Und eine ganz wichtige Zäsur waren die Vorfälle in Köln am Hauptbahnhof, die dann aber auch komischerweise sowas von instrumentalisiert worden sind, dass quasi diese Vorfälle in Köln plötzlich irgendwie quasi die gesamte Flüchtlingssolidarität in Frage gestellt hat und Leute ernsthaft bei uns angerufen haben, wie wir denn nach Köln weitermachen können, und sie haben jetzt ihre Flüchtlingsarbeit aufgekündigt, und das ist absurd. Ja, also es ist trotz alledem, warum soll da die gesamte Gruppe der Flüchtlinge in irgendeiner Form irgendwie dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Das ist absurd. Ja, das spüren wir schon auch. Und dann muss man sagen, sind halt große Massenunterkünfte, die irgendwie so angelegt sind, dass sie nicht gut laufen können. Und es kann nicht gut laufen, weil 120 Leute in einer Halle, das wird nie ein ideales Wohnen mit Möglichkeiten, irgendwie ins Viertel integriert zu werden. Dann darf man sich nicht wundern, dass dann komische Stimmungen aufkommen und dass man dort Ängste aufbaut. Wenn man aber, das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, wir bekommen Anrufe aus ganz Bayern, wir bekommen die aus den unterschiedlichen Regionen. Wenn da Leute sind, die wollen irgendwie ein friedliches und soziales Miteinander in ihrer Nachbarschaft haben und also das hören wir immer wieder, wir wissen, dass wir Leute aufnehmen und diese Menschen brauchen unsere Unterstützung und wir wollen ihnen die geben, das ist ein immer wiederkehrender Satz. Und ich bin fest davon überzeugt, ich kann das nicht oft genug wiederholen, trotz dieser ganzen Angstmacherei und Hetze, die auch aus AfD-Ecke kommt, bin ich überzeugt davon, dass der wesentliche Bestandteil der Gesellschaft und der Öffentlichkeit eigentlich für Geflüchtete offen eingestellt ist und das gilt es auch zu bewahren.
Was kann ich denn dann jetzt tun, wenn ich das bin, wenn ich konkret von dieser Kampagne jetzt erfahren habe, die unterstützen will und vielleicht ein freies WG-Zimmer habe oder wenn die Kinder aus dem Haus sind und Platz da ist?
Es ist ja eine Kampagne, das heißt, wir kämpfen für was, was es noch nicht gibt. Deswegen, wer uns jetzt unterstützen möchte, kann zwei Sachen machen. Zum einen, wir haben eine Internetseite, die nennt sich www.platz-da-bayern.de. Auf dieser Seite kann man sich mit seinem Namen und seinem Gesicht eintragen und erstmal sich als Unterstützer outen. Da haben wir jetzt ungefähr 250, sind auch ein paar Prominente dabei. Da brauchen wir noch viel, viel, viel mehr, damit wir gehört werden, damit es auch irgendwie eine relevante Anzahl ist, damit man zeigen kann, es ist wirklich ein großer Teil der Bevölkerung. Und dann kann man wirklich auch ganz konkret sagen, ich habe ein Zimmer, ich habe eine Wohnung, ich hätte was anzubieten. Da ist ja noch nicht wirklich möglich, es wird mir dann nicht gleich übermorgen jemand angeboten bekommen, der da einziehen möchte. Aber das ist für uns unheimlich wichtig, weil wir damit zeigen, und schaut mal, wir können das sogar quantifizieren. Wir können sagen, wir haben in jedem Regierungsbezirk so und so viele Wohnungen. Und das gibt uns sicherlich die Möglichkeit, auf die bayerische Staatsregierung dann perspektivisch irgendwann mal ein bisschen Druck ausüben zu können. Weil das müssen sie uns ja dann erklären. Da bringen wir sie schon in Erklärungsnot.